work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Du hast recht, dass du dich unwohl fühlst. Die Bewertungen sind tatsächlich sportlich. Und das vielleicht auch ein bisschen als Warnung. Ich kann diese Zahlenreihe auch ganz, ganz lange zurückgehen. Es gab noch nie eine Aktienmarktbewertung im jetzigen Niveau, ohne dass es einen Einfluss gehabt hätte auf die 10 Jahres zukünftige Renditeerwartung am Aktienmarkt. Und dann ist halt das Geld auch vielleicht ganz weg.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit eurem Lieblingsgast. Back mit Back, Dr. Andreas Beck, Portfolio-Experte und Mathematiker. Servus Andreas.
Grüß Gott.
Andreas, sehr schön, dass du wieder da bist. Die Leute haben sich sehr gefreut und ich glaube, das hat erstmal ein paar Daumen nach oben verdient. Und den Kanal natürlich abonnieren, um solche Hochkaräter nicht mehr zu verpassen. Heute haben wir ein spannendes Thema, Buy the Dip. Ja, ich würde von dir gerne wissen, wo stehen wir eigentlich gerade am Aktienmarkt? Denn das sind die Fragen, ja, die immer mehr kommen. Nach dem Motto, kann das noch gut gehen, verkaufen? Oder wenn es fällt, soll ich dann nachkaufen? Soll ich das überhaupt noch machen? Da wollen wir halt drauf schauen, wo stehen wir? Wie macht man eigentlich Buy the Dip? Weil die Frage kommt auch immer häufiger. Und wie bist du aufgestellt? Denn eine ganz spannende Sache, ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben, große Chancen, über die hast du damals gesprochen, damals vor ein paar Wochen. Bei Anleihen. Und da lagst du gar nicht so schlecht, oder?
Ja, vielleicht würde ich damit anfangen. Das gibt ein bisschen Glaubwürdigkeit. Also ich bin immer ganz froh, wie wir das schaffen, dass wenn besondere Situationen am Markt sind, dass wir so schnell produzieren und so schnell senden, dass es tatsächlich nicht zu spät ist, wenn wir kommen. Und als wir die letzte Sendung gemacht haben, 10. Januar war das, glaube ich, oder 15. Januar, da hatten wir eine Situation, dass die Zinskurve plötzlich sehr steil geworden ist im Euroraum, obwohl die Wirtschaftsdaten sich im Euroraum derart verschlechtern, dass man da einfach eine relativ klare Empfehlung geben konnte, wenn man jemals langlaufende Anleihen kaufen will, dann jetzt. Und da habe ich mitgebracht, wie wir zum Zeitpunkt der Sendung investiert waren. Das sind unsere 20 Top-Wertpapiere. Also im Fonds sind 400, die kann ich natürlich nicht zeigen, oder mehr als 400, aber so die Top 20. Da sieht man ungefähr, wie so ein Anleihenportfolio aufgebaut sein kann, unsere Fixed Income One. Und hier sieht man eben vor allem zwei Arten von Anleihen. Die rosanen sind die Langläufer, ziemlich wenige. Und die grün markierten hier, das sind sogenannte Floater. Das sind Anleihen, die wahnsinnig interessant sind bei einer inversen Zinskurve. Bei denen habe ich kein Zinsänderungsrisiko, weil wenn sich der Zins ändert, ändert sich einfach nur der Zinscoupon. Und damit habe ich keinen Einfluss auf den Kurs bei Zinsänderungen.
Also sind passen sich flexibel an, kann man sagen dann.
Genau, alle 3 Monate wird der Zins neu festgesetzt. In der Regel ist es 3 Monats Euribor plus 0,5, 0,8, 0,9%. Und das heißt, damit sieht man eben inverse Zinskurve, Zinsänderungsrisiken muss man da sehr defensiv spielen. Und dann kam diese Veränderung, dass eben relativ schlagartig die Zinskurve sehr steil geworden ist. Und jetzt einen Monat später haben wir das, was wir in der Sendung gemacht haben, auch umgesetzt. Jetzt sieht man hier rosa Langläufer und da sieht man eben, wie stark die jetzt inzwischen eine Rolle spielen im Portfolio. Und das sind nicht nur Staatsanleihen, sondern eben auch die jüngste Anleihe, die wir gezeichnet haben, ist von IBM, eine 20-jährige. 3,8% Coupon liefert die im Euro. Aber auch die anderen Anleihen hier sind Unternehmensanleihen mit einem guten oder sehr guten Rating. Und das ist also ein schönes Beispiel, wie man sozusagen so einen langweiligen Anleihenmarkt dann auch interpretieren kann, je nachdem, wie die Zinskurve ist. Und natürlich ist das jetzt, wir bestehen ja immer drauf, prognosefrei zu agieren. Das geht beim Anleihenmarkt nicht ganz. Der Anleihenmarkt ist da etwas anders aufgestellt als der Aktienmarkt. Also passiv investieren im Anleihenmarkt, das ist nicht so zu definieren, nicht so eindeutig zu definieren wie am Aktienmarkt. Aber wenn man sich die Ergebnisse jetzt anschaut, dann sieht man hier, erlaube ich mir vielleicht auch hier darauf hinzuweisen, auf euren Chart.
Gerne.
Der Fixed Income One, relativ gesehen zur Benchmark, also hier ein ETF auf Euro Aggregate Bond, da sieht man eben schon, welchen Mehrwert hier ein Spiel der Zinskurve liefern kann. Und vielleicht auch, weil wir am Anfang, als wir ihn aufgelegt haben, am 31.05.2023 ja oft natürlich auch damit konfrontiert wurden, ja, warum soll ich denn überhaupt Anleihen kaufen? Ich kann auch im Geldmarkt auch tolle Zinsen jetzt machen. Das stimmt, deswegen haben wir hier auch so einen der hochwertigsten Geldmarkt-ETFs als Benchmark mit aufgenommen. Und da sieht man natürlich auch genau den Unterschied. So, der Geldmarkt hat halt tatsächlich gar keine Schwankungen und ist insofern auch jetzt attraktiv, wenn ich sehr kurzfristig Geld parke. Aber ich habe am Anleihenmarkt natürlich bei den jetzigen Zinsniveaus auch nochmal ganz andere Opportunitäten, die ich spielen kann. Und wenn ich moderate Wertschwankungen in Kauf nehme, dann kann ich hier dann schon noch eine Überrendite noch erzielen.
Jetzt natürlich die Frage, große Chancen, das hat sich ja auch gleich durch Kursgewinne realisiert. Die Renditen der Anleihen sind ja etwas zurückgekommen. Das heißt dann, Anleihen gehen runter, Kurse gehen hoch, jetzt mal ganz vereinfacht. Jetzt ist die Frage, bieten sich da immer noch Chancen oder wurde da jetzt schon wieder was verfrühstückt sozusagen? Oder siehst du da weiterhin gute Chancen auf dem Niveau, wo wir jetzt stehen?
Also diese eindeutige Empfehlung, dass es jetzt extrem spannend ist, die ist vorbei.
Okay.
Jetzt ist die Zinskurve wieder zurückgegangen. Mhm. Jetzt haben wir eigentlich wieder so Märkte, wo man sagen kann, dass die Zinskurve so halbwegs die Zinserwartungen widerspiegelt, bezogen auf die Europäische Zentralbank durch die Märkte und auch die aktuelle Situation widerspiegelt des Wirtschaftsraums im Euro. Sodass ich sagen würde, jetzt kann man wieder Benchmark näher sich orientieren und das heißt, dass Floater in einem Anleihenportfolio mindestens eine genauso große Rolle spielen sollten wie Langläufer.
Jetzt haben wir schon die Steilvorlage, den Übergang zum Aktienmarkt. Denn die Frage stellen ja viele schon seit längerer Zeit nach dem Motto, warum soll ich denn noch in Aktien gehen? Die sind so hoch bewertet, die sind so teuer, die sind so gut gelaufen. Wenn ich doch bei Anleihen gute Zinsen bekomme, ob es jetzt der Geldmarkt ist, der natürlich vielleicht ein bisschen unattraktiver ist, oder ob es dann eben langlaufende Anleihen sind, wo ich dann meine 3-4% einsammeln kann. Warum soll ich denn da noch das Risiko gehen am Aktienmarkt? Wo stehen wir da gerade am Aktienmarkt? Und gerade im Verhältnis in Anbetracht zu konkurrenzfähigen Anleihen, was ja früher nicht wirklich der Fall war.
Ja, das ist genau wie du formulierst. Die meisten Privatanleger, die jetzt zum Beispiel deinen Kanal abonniert haben, unterstelle ich mal, die sind sehr auf den Geschmack des Aktienmarktes gekommen, weil wir halt sehr lange keine Zinsen hatten. Und natürlich, diese Negativzinsphase, da waren Anleihen quasi tot als Assetklasse. Und was haben die Leute gemacht? Sie haben über Immobilien nachgedacht, wenn sie genug Geld hatten, oder haben vielleicht auch in Immobilien investiert und ansonsten war der Aktienmarkt da. Und das ist eigentlich nicht die Normalsituation. Also eigentlich haben wir jetzt wieder die Normalsituation, auch wenn die für viele Menschen unnatürlich erscheint. Und die Normalsituation war, dass Anleihen und Aktien zwei konkurrierende Anlageklassen sind und dass die Vor- und Nachteile, die Möglichkeiten der Risikostreuung der beiden Anlageklassen in einem vernünftigen Portfolio auszuspielen sind. Also das Masterportfolio, an dem man sich dann orientiert, sind in der Regel 60 Aktien, 40 Renten. Das ist in der Literatur immer sozusagen die Benchmark. Das muss man erstmal schlagen. Und ja, und wo kommt das her? Das wundert einen jetzt natürlich vielleicht, wenn man jetzt den Aktienmarkt noch nicht so lange kennt, weil erstens hatten wir 2024 absurd hohe Renditen. Zweitens haben wir seit Corona eigentlich absurd hohe Renditen am amerikanischen Aktienmarkt. Mhm. Und drittens, die 10 Jahre davor hatten wir Nullzinsen bei Anleihen. Also was soll ich überhaupt darüber nachdenken? Aber schauen wir uns das mal heute an, ganz konkret. Und da finde ich die Zahlen, die sollten einem schon zum Nachdenken bringen. Ich habe hier zwei Charts dabei, die zeigen, wie jetzt aus einer Sicht von einem Portfolio-Manager die Frage zu beantworten ist, mache ich 100% Aktienquote oder lieber 80 oder 60 oder wie auch immer, wie gehe ich mit meinem Kunden um? Die erste Folie, die ich hier habe, ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Klar, ich hätte auch
Kurs, also für den US-Markt jetzt.
Für den US-Markt. Ich hätte auch Kurs-Gewinn-Verhältnis nehmen sollen. Kurs-Buchwert-Verhältnis ist natürlich deswegen schön, weil das besonders spektakulär ist. und das heißt, wie sind Aktien denn im Moment eigentlich bewertet? Und hier sieht man, das letzte Mal, das jetzige Niveau hatten wir 2000. Ich kann diese Zahlenreihe auch ganz, ganz lange zurückgehen. Es gab noch nie eine Aktienmarktbewertung im jetzigen Niveau, ohne dass es einen Einfluss gehabt hätte auf die 10 Jahres zukünftige Renditeerwartung am Aktienmarkt. Also heißt es jetzt, Aktien sind nicht attraktiv? Das kann man so eben nicht sagen, weil es gibt ja immer Gründe. Und im Moment, der Aktienmarkt ist so wahnsinnig hoch bewertet aufgrund von Unternehmen, Plattformökonomie, Hightech-Industrie mit extrem viel Potenzial jetzt auch bei der Veränderung der nächsten Schritte in der Digitalisierung der Industrie. Also das ist, man kann es immer rechtfertigen, ja. Das ist.
Aber das ist ja dieses Mal ist alles anders schon so ein bisschen, oder? Das steckt da schon so ein bisschen mit drin, was dann immer irgendwie so ein bisschen Hoffnung da ist. Aber wir wissen ja eigentlich, dass es irgendwann dann wieder doch eine Enttäuschung geben muss oder einen Schock geben muss, der dann die Sachen wieder ein bisschen nach unten zieht.
Es ist halt falsch, wenn Anleger jetzt die Sache wieder so interpretieren, dass sie sagen, Aktien morgen nicht. Also ich erinnere mich daran, bevor wir diese Nullzinsphase hatten, also sagen wir mal vor 2009 im Wealth Management bei vermögenden Kunden, also vermögende Kunden, damit meine ich jetzt Kunden mit vielleicht einem liquiden Vermögen von 5 Millionen plus. Das sind in der Regel Kunden, die sowieso vom Immobilienvermögen oder von sonst was Erträge haben und dann ist das einfach sehr, sehr langfristig angelegtes Geld. Bei diesen vermögenden Kunden, wenn man sich Analysen angeschaut hat, also wir haben da Analysen gefahren bei den Großbanken, bei den Privatbanken, im Schnitt hatten die eine Aktienquote von vielleicht 15, von vielleicht 20%. Ja? Und wenn da jemand 30% Aktienquote hatte, dann war das schon super sportlich. Und die Betreuer in diesem Kundensegment haben sich die Zähne ausgebissen, zu erläutern, dass Aktien doch auch irgendwie eine Daseinsberechtigung haben. Ja. Okay, es waren die Nullzinsphasen. Jetzt sind die Aktienquoten deutlich hochgezogen worden. Also im Wealth Management haben wir jetzt auch Aktienquoten von 50%, 60%, 70% gerne, die genommen wurden. Und es wäre ein wahnsinniger Rückschritt in der Anlegerkultur, wenn das jetzt wieder zurückfällt auf die alten Niveaus. Weil Eigenkapitalrenditen sind interessanter als Fremdkapitalrenditen auf die lange Frist. Und wenn wir mal hohe Bewertungen haben, dann haben wir mal hohe Bewertungen. Da würde ich auch zwei Sachen unterscheiden. Also einmal, wenn du in der Blase von Anfang an mitgehst, dann muss sie dir eigentlich egal sein. Und so dass es vor allem darum geht, jetzt vielleicht massiv einzusteigen oder sollte ich jetzt schrittweise einsteigen, das ist dann eher die Frage. Und das Zweite ist, das Masterportfolio bleibt immer 60-40 und dann kann man darüber nachdenken, mache ich jetzt 50-50 statt 70-30 oder wie gehe ich damit um? Aber diese grundsätzliche Attraktivität des Aktienmarktes, die du ja auch sehr stark propagierst und völlig zu Recht propagierst und wo dir alle Kapitalmarktzahlen recht geben, die sollte man nicht außer Acht lassen. Aber trotzdem schauen wir uns nochmal hier diese Bewertung im Moment an.
Ja, wenn man das sieht, dann will man eigentlich schreiend davonlaufen.
Also über diesen Chart. Genau, also ich auch, wenn man es länger zurückgeht, wird es nicht besser. Wir sind da jetzt in einem ganz dünnen Fahrwasser. Aber was ich schon auch spannend finde, ist, dass die ganze Story, die 2000 zu solchen Bewertungen geführt hat, die ist aufgegangen. Damals hieß es, das Internet wird die Industrie und die Welt verändern und Digitalisierung wird kommen. Das ist aufgegangen. Nur die Firmen, die damals in der Pole Position waren, die haben halt zum Teil ihre Versprechen nicht eingehalten, aber die grundsätzliche ökonomische Story, die war richtig. Und das vielleicht auch ein bisschen als Warnung. Auch jetzt, dieser nächsten Schübe der Digitalisierung und auch jetzt KI und so, da ist ganz viel drin, das wird wohl kommen, ja. Aber das heißt nicht, dass jetzt schon klar ist, wer eigentlich dann die Renditen abgreift am Markt. Ja? Und da kann es viel, viel Bewegung geben. Also insofern, wir haben jetzt eine besondere Situation und jetzt stellen wir mal den Anleihenmarkt gegenüber. Ja, also der Anleihenmarkt ist halt im Moment so, dass man echt Freude dran hat. Also wir haben ja auch in unserem Global Portfolio One, in unserer Aktienstrategie, normalen Marktphasen, 20% Anleihen. Und ja, jetzt haben wir Mittelzuflüsse, das heißt, die müssen allokiert werden. Und wenn sich das Team dann so die verschiedenen Märkte anschaut, ich kriege im Moment auf 10-jährige Unternehmensanleihen im US-Dollar-Raum mit einer guten und sehr guten Qualität, bekomme ich 5,4% Verzinsung. 5,4% Verzinsung. Auf 10-jährige US-Dollar-Anleihen von Unternehmensanleihen mit einer sehr guten Qualität. Und das, wenn ich berücksichtige, dass die Aktien dieser Unternehmen jetzt im Moment eben im Schnitt mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5 gehandelt werden. Also
müsste ich mich eigentlich für die Anleihen entscheiden, gerade in diesem Moment?
Nein, aber ich sollte sie nicht außer Acht lassen. Mhm. Ich sollte sie nicht außer Acht lassen. Also es gibt große, neutrale, ganz hochwertige Research-Häuser wie für Vanguard zum Beispiel, die in ihren Analysen jetzt für die Erwartungswerte der nächsten 10 Jahre davon ausgehen, dass zum Beispiel ein 80-20-Portfolio eine höhere Renditeerwartung hat als ein 100-0-Portfolio. Ja. Das heißt, also gerade wenn ich jetzt nicht einen 100-Euro-Sparplan habe, sondern wenn es um größere Vermögen geht, ist es schon ernst zu nehmen, der Anleihenmarkt wieder als Asset-Klasse.
Kommen wir mal zu dem Thema Buy the Dip, was ja auch spannend ist. Da haben wir auch einige Nachrichten bekommen. Kollege Gerd Kommer hat vor kurzem einen Blogbeitrag veröffentlicht und hat auch mal Buy the Dip abgeklopft und hat das kritisch beleuchtet. Und da kamen ein paar Kommentare nach dem Motto, das sei ja so ein bisschen ja Angriff oder eine Kritik, besser gesagt, an deinem Ansatz, wo ja dann immer wieder eine Cashquote gehalten wird von 10 oder 20%. Da kommen wir gleich dazu. Vielleicht vorher ganz kurz, wenn wir uns jetzt mal diese Bewertung hier anschauen, also das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das KBV, dann würde ja jetzt jeder sagen, hier muss ich ja nur schauen, damals größte Blase oder eine der größten Blasen aller Zeiten, jetzt sind wir auf ähnlichem Niveau, kann ich verkaufen. Jetzt wissen wir aber ja trotzdem nicht, ob dieses Kurs-Buchwert-Verhältnis sich nochmal verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Es ist ja theoretisch alles möglich. Wie geht man denn da wissenschaftlich ran? Also mal ganz einfach, wann verkaufe ich, beziehungsweise wie viel verkaufe ich jetzt? Gibt es da irgendeine Evidenz, irgendeine Strategie, ohne dass man jetzt sagt, Bauchgefühl oder... Ja. Ich messe hier mit dem Lineal, wann es letzte Mal so hoch war.
Okay, das sind zwei Fragen auf einmal. Ich gehe erstmal auf Buy the Dip ein. Also was Gerd Kommer so macht, ist immer sehr hochwertig und auch diesen Blogbeitrag habe ich zur Kenntnis genommen und der ist natürlich auch sehr, sehr gut gemacht und der kommt auch zu einer guten Zeit, weil es gibt halt viel zu viele Anleger, die jetzt diese Phasen verpasst haben, wo der Aktienmarkt günstig bewertet war, eben zum Beispiel jetzt als jetzt der Ukraine-Krieg eskaliert ist und so weiter und die Aktienmärkte halt deutlich nachgegeben haben. Und die sitzen jetzt auf dem Geld und warten und warten und warten und warten und die können halt vielleicht auch noch sehr lange warten. Also dieses Buy the Dip, dass man dem sehr kritisch gegenübersteht, ist in jeder Hinsicht zu rechtfertigen. Und was hat er gemacht? Er hat halt lange Zahlenreihen genommen und zeigt es, dass es einfach immer ein Risiko ist, nicht im Markt zu sein. Und das ist auch sehr, sehr gut und das ist auch sehr zu unterstützen. Aber vielleicht, wie liest man so eine Studie? Also das ist vielleicht auch interessant für die Zuschauer. Ich meine, also man hat vielleicht naiverweise die Vorstellung, wenn jetzt jemand wissenschaftlich agiert, dass er zu einem eindeutigen Ergebnis kommt. Und da muss man aber leider einen Schritt zurückgehen. Erstmal, das Ergebnis ist nie wissenschaftlich, sondern nur der Prozess, wie ich zu einem Ergebnis komme, ist wissenschaftlich. Da gibt es gewisse Standards, die halte ich ein oder ich halte sie eben nicht ein. Und es ist ganz normal, dass jemand wie Gerd und jemand wie ich, die wir uns sehr, sehr viel Daten anschauen und sehr datengestützt arbeiten, dass wir trotzdem nicht zu den ganz identischen Portfolios kommen, auch wenn es viel ähnlicher ist, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Ja. Und wenn ich mir jetzt die Studie anschaue, die ist halt hochwissenschaftlich, weil es ist genau offengelegt, wie gearbeitet wird. Und wie wird gearbeitet? Es werden halt die Zahlen reingenommen. Aber bei The Dip, was nimmt er dann für die Investitionsreserve? Er nimmt 0% Verzinsung. Ist völlig in Ordnung, weil die meisten Leute, die er damit anspricht, haben ja tatsächlich ihr Geld auf dem Konto.
Ja, liegt
im Zweifelsfall kriegen sie 0% dafür. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation, wenn ich berücksichtige, dass ich im Moment 5,4% Verzinsung bekomme auf 10-jährige hochwertige US-Dollar-Unternehmensanleihen. Ja, dann habe ich natürlich andere Zahlen. Und jetzt ist es eine Preisfrage. Die kommt es vielleicht auf deine Frage zugute. Sollte ich bei so einer Studie, wenn ich sie wirklich ganz konkret ummünze auf eine Handlungsaussage im Hier und Jetzt. Also nicht eine grundsätzliche Aussage, sondern eine Handlungsaussage im Hier und Jetzt. Müsste ich bei so einer Studie auch berücksichtigen, wie die Aktienmarktbewertungen sind. Mhm. Weil es gibt schon auch ganz wissenschaftlich belegbar einen Einfluss auf die Renditen der nächsten 10 Jahre, wenn ich berücksichtige, wie hoch ist die Bewertung der Aktien zum Einstiegszeitraum.
Also die erwartete Rendite ist ja klar, dann die ist ja gerade nicht gut. Also die Frage
ist nicht so hoch wie im Schnitt. Also sie ist, man kann trotzdem noch Geld verdienen. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt keinen Einbruch sehen, aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss, zu welcher Marktbewertung ich einkaufe. Und die Marktbewertung, die kann man sehen. Also da gibt es Messzahlen, nicht nur Kurs-Buchwert-Verhältnisse, gibt es Kurs-Gewinn-Verhältnisse, es gibt alle möglichen Messzahlen. Es gibt auch die Risikoprämie von den Unternehmensanleihen, die man sehr gut zur Rate ziehen kann. Und da ist jetzt zum Beispiel der Gerd relativ kritisch, dass er sagt, diese Zahlen sind nicht eindeutig genug, als dass man die gut verwerten könnte. Wir sehen es so, in besonders guten Marktphasen oder teuren Marktphasen wie jetzt, hat er leider recht, der Informationsgehalt eines All-Time-High ist brutal gering, weil es eigentlich der Normalzustand ist. Wir würden aber umgekehrt sagen, und ich glaube, da würde er mir auch recht geben, umgekehrt ist nach starken Markteinbrüchen der Informationsgehalt extrem hoch. Ja? Und daraus kann man jetzt seine Strategie ableiten. Aber dieses Buy-the-Dip, insofern, ja, ich finde es sehr gut, dass er das veröffentlicht hat. Und die Grundaussage kann man auch jetzt nur appellieren. Ich möchte nicht wissen, wie viele deiner Zuschauer auf dem Tagesgeld sitzen und sich unglaublich unwohl fühlen, jetzt in den Aktienmarkt zu gehen. Und da ist meiner Meinung nach die einzige vernünftige Antwort: Du hast recht, dass du dich unwohl fühlst. Die Bewertungen sind tatsächlich sportlich. Aber es ist immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, mit Unsicherheiten. Und deswegen sollte man nie 0-1-Entscheidungen fällen. Sondern wenn man halt jetzt für sich eine strategische Aktienquote ausgekoren hat von vielleicht 50% von seinem liquiden Vermögen, ja, dann startet man halt mal mit 30 oder mit 40. Und dann ärgert man sich halt in 3 Jahren, weil entweder wäre es besser gewesen, man wäre doch gleich rein oder nicht. Aber man hat immer so ein bisschen Recht, ein bisschen Unrecht und dann geht es auch immer irgendwie auf. Diese 0-1-Entscheidungen, ja, da liegt man halt auch mal völlig daneben.
Einen Punkt hat Gerd ja, zumindest wissenschaftlicher Stand heute, da können wir uns alle auf den Kopf stellen, dass Buy and Hold im Zweifel nichts schlägt, oder? Also das langfristig natürlich gesehen. Die Frage ist natürlich immer, welcher Anleger zieht Buy and Hold durch? Das ist ja die entscheidende Frage. Weil wir bringen ja sämtliche Statistiken nichts, wenn die Leute, wie du es beschrieben hast, kaufen jetzt, sagen wir, in 2 Wochen stürzt es ab und dann verkaufen sie es wieder und sagen, oh, Aktien nie wieder. Also das ist ja eigentlich das Spannende, oder? In der Theorie Buy and Hold sehr, sehr schwer zu schlagen. In der Praxis ist halt die Frage, wie viele sagen wir, 100%ige Buy and Hold Anleger gibt es da draußen wirklich, die das wirklich 40, 50 Jahre durchziehen. Also wahrscheinlich sind es nicht so viele, oder?
Ja, und Buy and Hold ist meistens das Beste, weil meistens habe ich keine extremen Bewertungen. Ja, wenn ich jetzt so extreme Bewertungen habe wie aktuell, gepaart auch mit eben den besonders attraktiven Zinsen, ist es halt die Frage, was heißt Buy and Hold? Heißt es 60-40 oder 100-0? Also das ist tatsächlich immer nicht so einfach, aber natürlich mit einem Punkt, und ich glaube, den meinst du jetzt auch, dieses dauernde Traden ist komplett sinnlos.
Also ich kaufe heute und lasse es 50 Jahre liegen und schaue dann im Zweifel wieder drauf.
Das ist immer gut, ja, das kann man immer machen. Und ansonsten
die Schlaftabletten von Costolani.
99% der Informationen, die man bekommt über das Handelsblatt oder über einen Ticker, ist Rauschen. Das darf einen nicht beeinflussen. Es gibt so ein paar extreme Informationen, die man bekommen kann. Zum Beispiel, wenn man in einer extremen Krise ist. Mhm. Das kriegt jeder mit. Ja, da braucht er keinen Bloomberg-Anschluss für. Das kriegt jeder mit und das kann man eben messen. Das sind Informationen, die bieten dann besondere Chancen. Die andere Seite, extreme Blasen, da wird schon wieder dünn. Das ist, wann bin ich in einer Blase? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die aktuellen Bewertungen anschauen am amerikanischen Aktienmarkt, dann hätte es ja auch schon vor einem Jahr ganz, ganz, ganz viele Gründe zu geben und zu sagen, ui, da bin ich jetzt sehr vorsichtig. Mhm. Wenn man nicht vorsichtig war, ist man schon wieder 25% reicher. Das heißt, da kann man nur sagen, also Krisen sind eben fantastisch, Einbrüche sind fantastisch aus der Perspektive, wie viel Informationen beinhalten sie. All-Time-Highs haben weniger Informationen, als man ihnen gefühlt zuschreibt.
Ganz wichtiger Punkt ist ja noch bei Buy the Dip. Was ist eigentlich ein Dip? Es ist ja mittlerweile fast schon Kult und viele, man hat ja mittlerweile auch das Gefühl, also erstmal, glaube ich, ganz wichtig, da bist du auch ein sehr wichtiger Bestandteil, dass die Leute deutlich weniger Angst haben vor fallenden Kursen. Also früher war es ja so, um Gottes Willen, ich verkaufe. Mittlerweile ist ja eher so, dass die Leute sagen, viele, ich kaufe. Jetzt ist es nur fast schon wieder zu einem Kult geworden, dass man bei minus 0,5% schon heißt, ich kaufe den Dip. Also das ist, glaube ich, wichtig. Erstmal, was ist eigentlich ein Dip? Und dann, ja, ab wann ist ein Dip attraktiv? Also wenn ich jetzt jeden Dip mit 0,5% kaufe, ist die Frage, ist das sinnvoll? Und wenn es mal richtig runtergeht, ist ja auch die Frage, gehe ich dann bei minus 5% rein, bei minus 10, ja, bei minus 20? Also das, glaube ich, stellen sich viele die Frage, was ist überhaupt ein Dip? Und wenn es runtergeht, was mache ich dann?
Ja, genau, die Frage, die kann man sich lange stellen. Also unsere Antwort, die habe ich auch nicht ich erfunden, die ist von Benoit Mandelbrot. Der hat mal eine Zeit lang sich sehr intensiv mit, eigentlich kommt er aus Theorie der Fraktale und so, aber der hat sich auch mal intensiv mit den Märkten beschäftigt. Und der spricht von verschiedenen Regimes. Und ich finde, das beschreibt es am besten. Es gibt halt Regimes, in denen die Unternehmen unglaublich viel bieten müssen, um an Eigenkapital zu bekommen oder um an Risikokapital zu kommen. Und diese Regimes sind eindeutig bestimmbar. Und in diesen Regimes ist es natürlich unglaublich attraktiv. Man ist König, wenn man ihnen jetzt Liquidität geben kann. Okay, diese Regimes sind klar messbar. Und so einen Regimewechsel habe ich nicht, wenn jetzt der Aktienmarkt mal 3% einbricht. Ja? Dann gibt es eben dieses normale Regime. So, und dann ist eben die Preisfrage, gibt es auch dieses Regime Überbewertung? Da kann man lange drüber streiten. Aber vielleicht brauche ich das gar nicht. Vielleicht reicht es, wenn ich mich darauf verständige, dass es wenigstens zwei Regimes gibt, normal. Und wir nennen das dann Eigenkapitalknappheit, weil das klingt harmloser als Krise, aber eigentlich heißt es Krise. Eigentlich heißt es Weltuntergangsstimmung. Und ja, das ist natürlich ganz klar. Also wenn es die Aktienmärkte mal ein bisschen nachgeben zum Beispiel, dann hat es erstmal keinen Einfluss auf die Refinanzierungskosten der Unternehmen. Also das kann zum Beispiel sein, dass die Aktienmärkte nachgeben, aber gleichzeitig fallen die Risikoprämien bei den Unternehmensanleihen und so weiter. Und das ist, also so ein Regimewechsel ist ganz offensichtlich, und das, was so einfach da mal hin und her geht, dann geht es mal ein paar Prozent rauf, ein paar Prozent runter, das ist Rauschen.
Also hast du so ein ganz grobes, wo du sagst, das ist ein Dip, so ab wann, oder lässt sich das nicht in Prozent ausdrücken?
Nee, wir machen es uns da ganz einfach, weil wenn man was nicht wirklich sauber aus Daten ableiten kann, dann ist es immer besser, man nimmt die Heuristik, die üblich ist. Und da spricht man von dem Bärenmarkt, wenn der Markt, also ein breit gestreuter Markt, 20% eingebrochen ist zum letzten All-Time-High. Und komischerweise, wenn man jetzt historische Daten anschaut, ist das auch eine verdammt gute Zahl. Das könnte man optimieren, vielleicht mit 18% oder 20%. Aber das ist, die Backtests sind ja immer wahnsinnig mit Vorsicht zu genießen. Wir arbeiten einfach mit diesen 20%, die in der Literatur als Bärenmarkt gesetzt werden. Und eine extreme Krise, wo wir dann auf 100% Aktienquote gehen, ist beim Einbruch von 40% zum letzten All-Time-High. Und so Hausnummern sind völlig ausreichend. Aber man muss natürlich dazu sagen, das geht nur, wenn ich ganz, ganz breit gestreute Portfolios anschaue, weil so ein einzelner Markt, der kann problemlos 20% einbrechen, und deswegen ist er immer noch nicht attraktiver.
Sondern Japan vielleicht hat er auch lange gedauert.
Ja, also ein Markt, eine Branche, ein Unternehmen kann sich natürlich drastisch ändern in ihrer Profitabilität und in ihrer Rolle in der Weltwirtschaft. Aber die Weltwirtschaft an sich ist halt immer die Weltwirtschaft. Das heißt, das, was wir hier sagen, das geht natürlich immer nur bei sehr breit gestreuten Portfolios. Und das ist auch bei Buy the Dip natürlich unbedingt zu berücksichtigen. Auf keinen Fall bei Einzelwerten. Wenn eine Aktie um 50% fällt, dann steigt gleichzeitig das Insolvenzrisiko dieses Unternehmens, weil eben ein Unternehmen zugrunde gehen kann daran, dass es jetzt so hohe Refinanzierungskosten hat oder Kapitalkosten hat, die einhergehen mit so einem Markteinbruch. Und dann ist halt das Geld auch vielleicht ganz weg. Also dieses Buy the Dip, also dass davor gewarnt wird und dass das sehr kritisch gesehen wird, kann ich auf jeden Fall unterstreichen.
Eine Frage noch zum, ich habe ja eine gewisse Timing-Komponente, das hast du super geschildert, was die Mechanismen dahinter sind und dass es dann ja gewisse Marken gibt, woran man sich orientieren kann. Aber jetzt mal ein Beispiel, der Markt fällt um 19% und ich habe meine Marke bei 20 gesetzt oder ich habe sie bei 30 gesetzt und er fällt um 29. Was ist dann rationaler, dass ich sage, naja, jetzt kaufen oder dass ich sage, jetzt nicht kaufen? Weil das ist ja dann so eine, weil jetzt könnte es ja sein, der fällt um 19%, ich kaufe nicht und danach geht er wieder hoch. Das wäre dann ja schlecht. Also hat man da irgendwie auch dieses Timing-Problem drin, beziehungsweise wie schließe ich das aus? Wenn du dann da sitzt bei 19%, sagt man dann, naja gut, das gilt jetzt schon oder wie geht man daran? Weil es ist ja dann ein offensichtlich sehr, ein veritabler Dip, um es mal so zu sagen.
Ja, ja, ja.
Der durchaus schon kaufenswert ist wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Das kann man nicht allgemein beantworten. Also wir gehen da relativ regelbasiert vor. Anders geht's in so einem bestimmten Kontext nicht. Und da muss man sagen, wir waren natürlich zum Beispiel, also jenseits des Fondsmantels machen wir das schon relativ lange. Wir waren zum Beispiel 2000 viel zu früh bei 100% Aktien. Ja. In der Corona-Krise war der maximale Markteinbruch 38%. Das heißt, uns haben 2% gefehlt, um noch von 90 auf 100% Aktien zu gehen.
Was dann natürlich perfekt gewesen wäre.
Ja, natürlich. Aber das weiß man ja vorher immer nicht. Das heißt, 2000 waren wir zu früh. Aber trotzdem haben wir ja immer antizyklisch reagiert. Und dann hat sich das sehr, sehr schnell ausbezahlt. Man muss halt immer auch demütig bleiben, dass man es nie perfekt machen kann.
Und man hat dann halt, mal hat man Opportunitätskosten, manchmal schlägt man voran. Also es gleicht sich dann wahrscheinlich auch im Zeitverlauf wieder irgendwie aus.
Ja gut, die Opportunitätskosten, die sind im Moment halt extrem gering aufgrund der guten Zinsen. Aber
nee, ich meine, wenn man jetzt bei den 40% nicht kauft, quasi die 38% und ich bin knapp dran, wenn ich die 40% gekauft hätte, hätte ich quasi eine super Mehrrendite noch mitgenommen und die verpasse ich dann halt mal knapp. Dafür treffe ich vielleicht woanders dann mal eine richtige Entscheidung. Also das gleicht sich dann wahrscheinlich langfristig aus, oder? Mal liegt man knapp genau richtig, mal knapp
nee, deswegen, daneben. Das, was du machst, ist jetzt nichts anderes als ein Plädoyer, dass man immer nur in Nuancen arbeitet. Eben im Regime Krise die Aktienquote 10% höher als im Regime normal und so, aber nicht diese 0-1-Entscheidungen, weil das, was du ansprichst, ist halt diese enorme Unsicherheit, die weißt ja nie. Ja? Wenn der Markt 18% gefallen ist und du denkst, oh, jetzt gehe ich rein und dann fällt er halt nochmal 20%, dann denkst du dir nachher auch, ja, wieso habe ich es nicht noch gewartet? Aber das weiß der man nicht in dem Moment.
Es gibt ja sogar, ich brauche jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, viele werden wissen, was gemeint ist. Es gibt ja auch Produkte, die wirklich darauf ausgelegt sind, nach dem Motto, auf den ganz großen Crash warten und dann sozusagen mit allem reingehen, das, was du gerade beschrieben hast mit der 0-1-Entscheidung. Und da werde ich wahrscheinlich, also das kann gut gehen, aber das ist ja im Endeffekt dann ein Wahnsinnsgezocke, oder? Also auf diesen sozusagen Dartpfeil und irgendwann werfe ich blind drauf und dann muss ich ins Bullseye treffen. Das werde ich im Zweifel nicht schaffen.
Also du hast ja auch Leute, die gucken uns jetzt seit 6 Jahren zu. Und da fällt schon auf, dass, also ich würde jetzt mal Folgendes sagen, selbst bezogen, dass ich mich meistens sehr zurückhalte mit klaren Aussagen. Und wenn ich eine klare Aussage treffe, haben wir schon eine wahnsinnige Trefferquote damit auch. Und ich werde natürlich auch immer gefragt, warum ich keinen wirklich aktiven Fonds mache. Ja, weil offensichtlich gibt's ja doch immer so Situationen immer wieder. Und die Antwort ist, die Situationen sind halt viel zu selten. In 99% der Marktphasen ist man unsicher, ja? Also,
ja,
und das ab ist ein guter Punkt. Ja. Ab und zu gibt es immer wieder so Ereignisse, wo du sagen kannst, okay, da ist jetzt irgendwie aus was für Gründen auch immer Liquiditätsprobleme von Unternehmen oder Banken müssen liquidieren. Es gibt immer wieder so Momente, aber diese Momente sind viel zu selten, als dass man darauf eine sinnvolle Anlagestrategie aufbauen könnte, sodass eigentlich die Grundstrategie immer sein sollte, buy and hold und halbwegs stabile Aktienquoten.
Noch eine Frage zum Aktuellen. Jetzt haben wir ja dieses Handelskrieg-Thema und Trump gefühlt jeden Tag ist was anderes. Hier 25%, da 10%, 60%, China, Kanada, Mexiko, dann irgendwie alle, dann reziprok. Also es ist ja ein Feuerwerk. Und die Frage ist, was kommt da jemals, was wird umgesetzt, was ist Verhandlung, was ist Strategie? Ist das für dich so ein klassischer Fall von Noise? Beziehungsweise anders gefragt, eigentlich kann man ja davon ausgehen, Sachen sind eingepreist. Die Frage ist ja nur noch, was preist der Markt da überhaupt noch ein? Weil das ist ja im Endeffekt, wie preist man so eine Sprunghaftigkeit ein? Und wo ich quasi gar nicht weiß, ist das ernst gemeint? Ist das eine Taktik? Also das ist wahrscheinlich schwer einzupreisen auch, oder?
Also Adam Smith hat ja damit angefangen letztendlich, dass man den Markt personifiziert und so tut, als sei das auch jemand, der mitdenkt. Ja.
Mr. Market.
Ja, mit seiner unsichtbaren Hand. Und je länger man sich mit Marktdaten beschäftigt, umso mehr fällt man auch in dieses Muster, dass man sich praktisch anfängt, mit dem Markt zu unterhalten. Und dann ist es natürlich schon immer wahnsinnig interessant. Klassischerweise hasst der Markt Unsicherheit. Also Lärm, selbst wenn es Rauschen ist, ist auf jeden Fall etwas, was die Bewertungen an den Märkten dämpft und die Risikoprämien erhöht, weil der Markt hasst Unsicherheit. Und im Moment haben wir halt wahnsinnig viel Unsicherheit, zum Beispiel durch die Ankündigungen von Trump und auch dann gewisse Widersprüche, die einfach da sind in seinen Ankündigungen. Und dem Markt ist es egal. Das ist natürlich schon auch interessant. Da muss man schon sagen, okay, der Markt ist offensichtlich da sehr cool. Natürlich hat der Markt keine Charaktereigenschaften, aber was du ansprichst, ist natürlich, man bekommt diese neuen Informationen und dann interpretiert man die sozusagen aus meiner Perspektive immer aus zweierlei Brille. Einmal, was ist die Information, und dann das Zweite, wie reagieren eigentlich die Marktteilnehmer da drauf? Und dann ist es halt im Moment, das eigentlich Faszinierende ist, wie wenig der Markt auf so Informationen reagiert. Also
wenn der Markt recht hat, dann wird's alles nicht so wild. Wenn er daneben liegt, dann könnte es richtig böse werden. Das ist ja die entscheidende Frage. Also wenn es dann doch vielleicht, ja, wenn es irgendwann ein böses Erwachen gibt nach dem Motto, oh, jetzt haben wir das doch unterschätzt. Also ja. Gut, das wissen wir ja nie, was dann am Ende. Wir wissen ja nur, wie es der Markt bewertet. Also, oder? Das
schau dir die gute Performance des DAX 40 an.
Das ist ja das Erstaunlichste. Das ist ja eigentlich der, ja, kann man fast sagen, Index des Jahres bisher. Da warst du ja auch skeptisch letztes Jahr mit dem DAX. Eigentlich nicht logisch, oder?
Naja, also man kann es natürlich immer begründen. Der DAX war halt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig billig. Ja, das kann man immer so begründen.
Aber man muss sich natürlich auch trauen, dann reinzugehen.
Dann gibt es jetzt offensichtlich einen Politikwechsel. Offensichtlich ganz viel, was die deutsche Industrie in der Existenz bedroht hat. Zum Beispiel die ganzen Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit werden jetzt abgeschwächt oder vielleicht auch mal ganz auf ein Moratorium gesetzt. Trotzdem, also das, was Trump da macht, ist natürlich schon hart für die exportorientierten Firmen. Zum Teil auch, weil halt Lieferketten dann, man gar nicht weiß, wie sich die dann neu gestalten sollen. Also auch zum Beispiel eben, weil halt die deutsche Automobilindustrie sehr, sehr viel in Mexiko produziert. Und in der Zeitung habe ich gelesen, dass also teilweise Produkte 8-mal die Grenze überschreiten, bis sie dann fertig verbaut sind. Und also so dass, glaube ich, auch sehr viele Unternehmensführer im Moment sagen, oh, was ist denn jetzt da los? Und schauen wir mal, was dann wirklich davon kommt. Und so habe ich den Eindruck, agiert der Markt im Moment auch, und das ist eigentlich selten. Meistens ist der Markt immer dann gleich ein bisschen hysterisch.
Also spannende Zeiten. Kommen wir zum Fazit. Wir sind hoch bewertet. Das kann man so sagen, zumindest auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall nicht spottbillig bewertet, so kann man es, glaube ich, formulieren. Jetzt wissen wir alle nicht, wo das hinführt, aber du plädierst für nicht 0-1, sondern ja, eine ausgewogene Strategie. Nuancen hast du es heute beschrieben.
Also wer schon länger investiert ist, wer seinen Sparplan laufen hat, weiterlaufen lassen, weil wie gesagt, der hat ja auch schon profitiert. Ne? Das ist ja okay, wenn man jetzt gerade zufällig das Glück hat, sein Haus zu verkaufen und gerade zufällig eine größere Summe investieren muss oder darf oder kann, sich schon sehr stark orientieren an der eigentlichen strategischen Quote, die man machen möchte, unabhängig vom Markt, und dann davon halt nur in Nuancen abweichen. Das wäre die Empfehlung. Keine radikalen Entscheidungen.
Andreas, herzlichen Dank dir.
Gerne.
Das war wie immer ein Vergnügen, Leute, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und sind natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Danke dir, Andreas. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.